Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Unsere Berufung und unser Auftrag, das ist wichtig, dass wir uns da drüber klar sind. Zunächst einmal möchte ich ganz kurz wiederholen, das Kreuz hat zwei Seiten, haben wir besprochen. Seite 1 ist für uns das Kreuz der Erlösung. Das Kreuz der Erlösung, das hat Jesus das Leben gekostet. Und das ist ein Riesensegen für uns, wie vorhin der Erich gesagt hat, wir können uns das gar nicht vorstellen, was da wirklich im Hintergrund abläuft, wie groß die Liebe Gottes ist, dass er das für uns alles erwirkt hat. Er starb für uns, auf das wir leben können. Und das heißt hier im 1. Korinther 1,18, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Also unsere Kraft kommt vom Kreuz. Dort ist der größte Sieg im Universum erwirkt worden. Und aus dem Grunde hasst der Teufel des Kreuzes. Wir dürfen über alles reden, bloß nicht über das Kreuz. Wir dürfen philosophieren und über alle möglichen Religionen reden, sogar das Wort Gottes gebrauchen. Aber wenn wir über das Kreuz reden, das regt natürlich den Feind unwahrscheinlich auf, weil dort ist die größte Niederlage passiert für ihn. Petrus schreibt, vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden leiden musste. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen. Und zwar ein für alle Mal, so hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Das Kreuz der Nachfolge ist jetzt die zweite Seite eben. Es kostet uns das Leben, unser bisheriges Leben, ein Leben in Sünde, getrennt von Gott, auf ewig verloren. Ich kann mich gut erinnern, mein Leben ohne Gott. Bis zu 40 Jahren habe ich mein Leben als self-made man geführt. Ich komme aus einer relativ armen Familie und alles, was ich erreicht habe, musste ich mir also quasi aus meinem Verständnis damals aus eigener Kraft erkämpfen. Und mein Leben war ein Kampf und in der Regel habe ich gesiegt. Ich war ein starker Kämpfer. Und trotzdem war ich aber nicht erfüllt, ich war unerfüllt. Ich habe eine Sehnsucht in mir gehabt, die ich nicht erfüllen habe können. Und so geht es eigentlich jedem Menschen. Derjenige, der dieses Vakuum in sich nicht durch Gott auffüllen lässt, der ist immer auf der Suche. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die angekommen waren. Und das macht einen totalen Unterschied aus, ob wir auf der Suche sind oder ob wir angekommen sind am Ort des Friedens, ob wir Frieden haben mit Gott. Aber es kostet was, wie der Erich sagt, ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Es kostet was. Es kostet nämlich unser bisheriges Leben. Danke, Gunti. Du sollst ihnen die Augen öffnen. In Apostelgeschichte 26 sehen wir das. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Also wir haben letztes Mal schon betont, es gibt keinen freien Raum, keine freie Zone. Der Mensch ist nicht wirklich autark. Entweder ist Satan sein geistlicher Herr, Luzifer, oder Jesus Christus. Es gibt keine grauen Felder dazwischen. Also ganz wichtig, es gibt nur zwei. Also dieses Universum ist erfüllt von Machtzentren. Das Machtzentrum Satans oder das Machtzentrum Jesu Christi. Und wir müssen entscheiden, zu wem wir gehören. Damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden, aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen, dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Und das ist wirklich eine grundsätzliche Entscheidung zu sagen, Herr, ich gehöre dir. Und wenn jemand sagt, Jesus, du bist mein Herr, dann kann ich nicht mehr sagen, ja, aber ich möchte über mein Leben selber bestimmen. Das geht dann nicht mehr, dann bestimmt Jesus darüber. Und ich habe in meinem Leben kennengelernt, den Plan Gottes, der ist wesentlich besser als mein eigener. Ich bin mit 40 Jahren zu Jesus gekommen und das hat mein Leben total verändert. Und ich möchte mein altes Leben nicht mehr haben. Und dir geht es sicherlich genauso. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um das Evangeliums willen, wird es retten. Also es geht darum, dass wir bereit sind, unser Leben für Gott aufzugeben. Dass wir sagen, Herr, mein bisheriges Leben habe ich selber bestimmt und ohne dass ich es wusste, wurde es von Satan bestimmt, vom Feind Gottes, vom Erzfeind Gottes. Und Herr, jetzt treffe ich eine Entscheidung, du bist jetzt mein Herr und du bestimmst jetzt mein Leben. Und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit du mich durch deinen Geist führen kannst. Und das ist eigentlich das Entscheidende, täglich wieder die Führung Gottes zu suchen und vom Heiligen Geist abhängig zu sein. Ich gehe da jetzt ein bisschen schnell drüber, weil wir das ja letzten Sonntag alles behandelt haben. Wir wollen ja aber auf dem Fundament aufbauen und weitergehen dann. Und jetzt sagt der Petrus durch den Heiligen Geist, wozu wir berufen sind. Er sagt hier, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz ihm und seid sein Eigentum. Also das ist so, das ist das Credo unserer Gemeinde, FFD-Gemeinde, dass wir sagen, die Priesterschaft aller Gläubigen, nicht ein gesalbter Klerus, der uns Konsumenten bedient jeden Sonntag, sondern das ist unser Credo, die Priesterschaft aller Gläubigen. Du bist ein von Gott herausgerufener König und Priester oder königlicher Priester. Deshalb, und wofür das alles? Da steht's, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ich darf noch mal erinnern dran, der größte Anspruch, den je ein Mensch erhoben hat, ist der zu sagen, ich bin das Licht dieser Welt. Und der größte Auftrag, der je erteilt worden ist, ihr seid jetzt das Licht dieser Welt. Das ist ein wunderbarer Auftrag, ich bin das Licht dieser Welt. Und das ist herrlich. Das ist der höchste Auftrag, den es gibt. Und im Epheser 4 schreibt der Paulus an die Christen in Ephesus, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib, in uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Also wir sind ein Leib und jeder von uns ist Glied und keiner ist wichtiger. Der Paulus erklärt das ganz deutlich, wie könnte der Fuß sagen oder das Auge sagen zum Fuß, ja, aber du bist kein Auge. Aber beides wird gebraucht. Was kann das Auge ausrichten, wenn es der Fuß nicht dorthin bringt, was sehen soll? Ein Leib, ein Geist, dieselbe Hoffnung. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Das heißt also, lebst du im Frieden oder lebst du in Hektik und in Chaos? Oder hast du schon den Frieden Christi in dir? Er ist ja schließlich der Friedefürst. Und wenn wir Jesus in uns haben, haben wir Frieden über jede Situation. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns in jeder Situation versorgt und hilft. Was ist die Voraussetzung? Zunächst geht es darum, uns zu mündigen Christen, zu gesunden Gliedern an seinem Leib zu rüsten zu lassen. Und ihr wisst, von Anfang an wollen wir uns alle mit dem Thema herausfordern, dass wir mündig werden, dass wir gesunde Glieder an seinem Leib sind, die zugerüstet sind. Und wir werden auch gleich sehen, wozu, wofür ist es wichtig. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu Christi aufgebaut und vollendet wird. Darum nennen wir uns FFD-Gemeinde, fünffältiger Dienstgemeinde, weil Christus hat den fünffältigen Dienst gegeben, nicht den einfältigen. Das ganze Spektrum seiner Geistlichkeit, das er repräsentiert hat, indem er leibhaftig auf der Erde war und in den Himmel aufgefahren ist nach der Auferstehung, hat er dieses Spektrum, dieses gesamte geistliche Spektrum oder wie wir im Management-Deutsch sagen, die ganze geistliche Infrastruktur seiner Gemeinde gegeben. Und wir stellen halt fest, immer wieder, wir haben einfältige Dienste statt fünffältige Dienste und wir haben unmündige Gläubige statt mündige Nachfolger Jesu Christi statt Jünger. Jüngerschaft ist was anderes wie gläubig. Gläubig, der Gläubige, für den Gläubigen gibt es nur die eine Seite des Kreuzes, das hat Jesus sein Leben gekostet. Der Gläubige sagt, ja, Jesus ist für mich gestorben und jetzt Gott segne mich aufgrund dessen. Der Jünger sagt, nein Herr, ich habe mein Leben verloren, ich bin Nachfolger, ich bin Jünger und nicht mehr Gläubiger. Herr, und jetzt, was hast du für einen Auftrag für mich? Und da ist der Unterschied. Wir sind nicht mehr Konsumenten, die sich irgendwie über die Woche retten mit der Botschaft vom Sonntag, sondern wir proklamieren das Königreich Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes. Und diesen Anspruch bitte ich euch wirklich für euch zu erheben, jeden Tag. Heiliger Geist, du bist der Geist der Auferstehung, die Kraft, die all unsere menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Gib mir die Kraft jetzt heute für diesen Tag, dort, wo du mich hinsendest, mit allen Menschen, mit denen du mich in Beziehung bringst, dass ich dort Licht sein darf, dass ich dort das Königreich Gottes bringen darf, das Königreich des Lichtes und dass der König der Finsternis weichen muss, weil du in mir lebst und der in mir ist, ist weit mächtiger als der in der Welt ist. Also darum geht es. Und das werden wir immer wieder bringen, dass wir es ja nicht vergessen, weil es ist so gefährlich, sich zurückzulehnen und wieder zum Konsumenten abzurutschen und zu sagen, okay, der Reinhold bringt das Wort und der Adnan auch noch und der Frank auch noch und wir können zuhören, das ist so angenehm. Nein, ich erwarte von dir, dass du, dafür habe ich dieses Mikrofon nochmal zusätzlich angeschafft, dass du auch einen Beitrag leistest. Ja, unser Auftrag ist zweifach. Erstens, ein aktives, starkes Glied am Leib Christi zu sein, um den Leib Christi, das ist seine Gemeinde, aufzubauen und zu stärken. Das ist also die eine Herausforderung für jeden von uns, mitzuhelfen, dass der Leib Christi sich auferbaut zu seiner selbst, damit Jesus, der das Haupt ist, in uns und durch uns, also seinen Leib, an dem jeder von uns ein Glied ist, wirken kann. Das ist das Erste, dass wir uns gemeinsam zurüsten, das, was jeder von Gott an Talenten und Begabungen bekommen hat, dass er das einsetzt, uns gegenseitig zu befruchten, zu ermutigen und zuzurüsten. Und das Zweite ist, dass wir das Königreich Gottes in unserer Welt proklamieren und aufrichten, etablieren. Das heißt also nicht, diese Rolle einzunehmen, dass wir sagen, wir halten uns von der Welt unbefleckt, wir halten uns also von der Welt sauber und schauen, dass wir also uns bis nächsten Sonntag retten, ohne einen dreckigen Witz zu erzählen oder schlechte Gedanken zu haben. Das ist es nicht. Das reicht nicht, das wäre gläubiger. Jünger heißt, ich proklamiere und richte das Königreich Gottes auf, dort, wo der Herr mich hingestellt hat, in der Kraft des Heiligen Geistes, der in mir ist und durch mich wirkt. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Dafür müssen wir beten und dafür hat dich der Herr hierher berufen, nach Grafing, Marktplatz 4, in dieses Haus des Friedens.
Was dazu sagen darf, wir sind es ja von den charismatischen Umgebungen, wo wir herkommen, meist gewohnt, dass man Jüngerschaft als so eine Extra-Option für besonders Engagierte betrachtet. Und ich glaube, das ist nicht der Zweck des Neuen Testaments, das ist nicht das, was Jesus gesagt hat, sondern jeder, der sich für ihn entscheidet, muss in die Nachfolge einfach eintreten. Das ist eine heilige Verpflichtung für jeden, die aus dem Herzen kommen muss. Es gibt kein Christsein Vernünftiges ohne Jüngerschaft.
Ja, danke Frank. Also, und jetzt kommt im Epheserbrief, also wenn ich euch eine Hausaufgabe mitgeben darf, dann bitte ich euch, lest einmal Epheser 4 und 5 bis nächsten Sonntag. Wir haben jetzt Auszüge daraus, werden wir jetzt behandeln. In Epheserbrief sagt der Paulus, werdet voll Geistes, nämlich Epheser 5, 8, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Also das ist die Herausforderung, voll Geist zu werden. Und das ist eine Mahnung, die sich nicht an Ungläubige und Unbekehrte richtet, sondern an solche, die schon im Besitz des Heiligen Geistes waren. Also wenn wir jetzt glauben, ja, werdet voll Geistes, das ist jetzt diejenigen, die noch nicht neugeboren sind. Nein, das meint er nicht, weil der Epheserbrief ist ja an die Christen in Ephesus gerichtet. Werdet voll Geistes, weil im vierten Kapitel des Briefes sagt der Apostel Paulus etwas Ähnliches. Da schreibt er, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Also er sagt im Grunde genommen, betrübt den Heiligen Geist nicht, den ihr schon habt. Und trotzdem sagt er in Kapitel 5, werdet voll Geistes. Also wir müssen unterscheiden, der Geist in uns ist das Wasser, das bis in die Ewigkeit quillt, das lebendige Wasser, der Geist in uns, gibt uns neues Leben. Und sozusagen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die muss täglich passieren. Wie ein Segelboot, das jeden Tag seine Segel in den Wind stellen muss. Das ist nicht ein einmaliges Erlebnis wie eine Flasche, die wir mit Wasser füllen, sondern die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, ist wie ein Segel, das wir an den Wind ausrichten, täglich. Also, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Also waren die Epheser ja im Besitz des Heiligen Geistes. Sie waren mit dem Heiligen Geist versiegelt und doch schreibt ihnen der Apostel das Wort, werdet voll Geistes. Er sah dass es so viel Kraftlosigkeit bei ihnen gab in Ephesus und darum so viel Fruchtlosigkeit. Und wenn wir uns heute in den Gemeinden umschauen, haben wir gesagt, dann haben wir den gleichen Eindruck, wie viel Kraftlosigkeit überall. Da gibt es Sonntagsreden am Sonntag. Ich möchte jetzt da niemanden angreifen, aber da werden Sonntagsreden gehalten und man lässt sich entertainen und geht dann wieder befriedigt nach Hause und zahlt für einen heiligen Ort mit einem heiligen Mann, der heilige Worte gepredigt hat, heilige Beiträge. Und das war's dann. Und das kann es aber nicht sein. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Wie viel Kraftlosigkeit, wie viel Fruchtlosigkeit. Und wir sagen, zurück zum Wort. Und es muss mehr geben. Ich glaube, die Sehnsucht verbindet uns auch. Die Sehnsucht nach mehr. Wenn Jesus sagt, ihr werdet die Werke auch tun, die ich getan habe, und noch größere. Und dass das Wort Gottes in der Weisung des Geistes und der Kraft bestätigt wird, dann sehnen wir uns danach. Und jetzt überlegen wir uns, so oft wir Gemeinschaft haben miteinander, was sind denn die Voraussetzungen? Was muss passieren, dass der Heilige Geist sich in derselben Intensität wie damals in der Urgemeinde erwiesen hat? Allerdings, wir müssen aufpassen, wenn der Heilige Geist in so einer Dichte da ist, wie damals in der Urgemeinde, und da kommt jemand und belügt und betrügt, in der Gemeinde fällt der Tod um. Also das muss klar sein, der Preis ist sehr hoch. Das heißt also, wenn wir uns da noch aufstrecken, dass der Heilige Geist in derselben Dichte wirklich vorhanden ist, dann müssen wir ein geheiligtes Leben führen, weil sonst wird es nicht ganz unkritisch. Kräfte der Versuchung und Verführung in unserer Zeit eskalieren. Wenn wir unsere Welt anschauen, dann muss man sagen, also sind wir eigentlich nur bei Trost. Der Paulus schreibt das in unser Deutsch, in der heutigen Zeit übersetzt, weil wir Gott für nichts geachtet haben, hat er uns unserem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Gott braucht uns gar nicht richten, der braucht uns nur uns selber überlassen. Wir regeln das. Wir regeln das. Am Arbeitsplatz, in der Familie, wir regeln das. Kraftlosigkeit, das ist die traurige Wirklichkeit vieler Gemeinden der Gegenwart. Und ich sage euch, ich bin mit euch mit Sicherheit eins. Wir wollen nicht die 51. kraftlose Gemeinde sein. Wir wollen die erste sein, wo der Heilige Geist wieder wirkt in Kraft und Erweisung des Geistes. Und das ist unser Anspruch. Und Herr, da lassen wir ihm auch keine Ruhe. Einverstanden? Da lassen wir ihm keine Ruhe, bis das passiert. Bis wirklich Heilungen sein und Wunder geschehen, bis Situationen verändert werden, Familien, wo wir eingeladen werden, das Licht Gottes spüren und sehen und erfahren, wo Heilung stattfindet, wo Friede da ist, wo Versöhnung da ist, wo Liebe und Kraft da ist. Das erwarten wir und dafür müssen wir beten und nicht aufhören, bis das sichtbar wird. Umso trauriger ist es, weil auf der anderen Seite der Teufel, der gibt Gas, das eskaliert alles. Wenn wir uns diese Gesellschaft anschauen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich möchte jetzt gar nicht mir die Zeit nehmen, das alles nochmal in Erinnerung zu rufen. Ihr wisst es selber besser, wenn man braucht nur die Nachrichten einschalten. Sollte es wirklich so bleiben, ist es der normale Zustand nie und nimmer. Und damit geben wir uns nicht zufrieden. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, welche Kraft offenbar wurde in der ersten Gemeinde. Da wurden Kranke geheilt, da wurde in uneigennütziger Weise das Geld des verkauften Ackers den Armen gegeben. Da geschahen Zeichen und Wunder, da war Kraft zum Bekennen, da war Kraft zum Leiden und zum Sterben um Jesu Willen. Wenn der Stephanus gesteinigt wird und sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, dann muss man ganz klar sagen, das ist unmenschlich, das könntest du nicht und ich auch nicht. Aber der Stephanus hat in dem Moment die Kraft des Heiligen Geistes gehabt. Das ist übermenschlich, das kann keiner. Oder wenn du dann in die Hände der IS fällst und die schneiden dir den Kopf runter und du lobst und preist nur Gott. Oder wie die römischen Kaiser, die haben die Christen mit Pech beschmiert und als lebendige Fackeln in ihren Gladiatoren spielen. Das kann kein Mensch ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Was ist die Ursache für all das? Weil es an Geist fehlt. Kraftlosigkeit ist nichts anderes als Geistlosigkeit. Und auch die Fruchtlosigkeit ist nur Geistlosigkeit. Warum kommt so wenig bei allem Reden und Predigen heraus? Es fehlt an Heiligem Geist. Warum wirkt das Zeugnis der Kinder Gottes so wenig Frucht? Es fehlt an Heiligem Geist. Wo Geist ist, da ist Kraft. Wo Geist ist, da ist Frucht. Und das ist ganz gewiss sicher und wahr. Nichts tut der Gemeinde so Not wie eine neue Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe durch den Heiligen Geist. Und Jesus ist das Wort und das Wort ist die Wahrheit. Und er sagt, ihr werdet die Werke auch tun, die ich getan habe. Jesus, und wir sind noch nicht so weit. Da und dort, ja, haben wir es schon, erkennen wir es schon und erregt sich schon was, aber wir sind noch längst noch nicht so weit und wir werden keine Ruhe geben und alles tun, dass der Heilige Geist durch uns fließen kann. Was auch immer in der Zukunft kommen mag, und wir brauchen uns nur überlegen, dass der ganze europäische Schutzschirm zusammenbricht. Ich habe jetzt im Internet einen Bericht gesehen, die 15 Billionen Staatsverschuldung in den USA, das ist ja gar nicht die Wahrheit, die haben 65 Billionen. Da wird der Josef ein bisschen mehr sagen können dazu. Aber stell dir mal vor, wenn dieses System zusammenbricht, was dann los ist. Und beim Geld hört ja bekanntlich die Freundschaft auf. Und dann möchte ich mal wissen, was dann los ist. Und wenn wir dann nicht vorbereitet sind, dann sind wir genauso unten und verzweifelt, als wie die ganze Gesellschaft. Aber das möchte Gott nicht. Sondern wir sollen dann wirklich der Anker im Sturm sein.
Sind wir bereit, dass wir uns auf christliches Märtyrertum vorbereiten lassen? Das ist für uns irgendwie in Deutschland, ich sage jetzt mal, überhaupt nicht aktuell im Moment, ja. Weil derzeit kannst du einigermaßen frei, ich sage schon bewusst einigermaßen, weil es ist nicht mehr ganz frei, das ganze Evangelium noch verkünden auf der Straße, ohne dafür angespuckt oder... Ja, wir haben eigentlich gar keine Verfolgung, fast keine. Aber
warum? Weil wir zu neutral sind. Würden wir wirklich dafür einstehen, gerade stehen, Mund aufmachen, an allen Ecken und Enden, dann hätten wir die Verfolgung auch hier. Nicht nur irgendwo im Ausland, sondern hier. Wir sind alle viel zu neutral, viel zu, machen wir Kompromisse, weil es ist ja alles nur halb so schlimm. Das ist ja irgendwo, aber nicht bei uns, wenn das täuscht. Ich denke, dass es schneller hier ankommt, als es hier ist.
Das glaube ich auch. Und deswegen, ich will damit sagen, niemand wünscht sich, Märtyrer zu werden oder dass einem die ISIS den Kopf abschneidet. Das wäre pervers. Aber wenn wir nicht die Gesinnung gewinnen in der Zukunft, dass wir sagen, wir sind auch bereit, für das, was wir glauben, einzustehen, auch wenn es uns Nachteile bringt. In meinem letzten Job hat es mir Nachteile gebracht. Ich bin da rausgemobbt worden, weil ich nicht nachgelassen habe. Das ist, wenn ich das mit Paulus und mit den Christen und mit den Verfolgten heute in Iran, Irak, überall anschaue, was ist das? Kleine Nachteile. Lass uns da drüber nachdenken. Was mir der Heilige Geist so aufs Herz legt, es wird Deutschland auch treffen in dieser Zeit. Und ich glaube, das Erste kommt, es kommen wirtschaftliche Probleme, wie der Reinhold gesagt hat, lass das Euro-Zeug zusammenbrechen. Wo stehen wir dann? Taucht man dann ab?
Eine Frage, die mir kam diese Woche, eben dieser ganze Flüchtlingsstrom. Wären wir bereit, früher eben Vertreibung der Tschechen oder der deutschen Tschechen in Deutschland mussten, ich weiß nicht, wie es genau war, aber eben Familien, die Leute aufnehmen in ihr eigenes Haus und Unterschlupf geben, soweit es ging. Wären wir dazu bereit? Selbst die betroffen waren damals, wären die heutzutage dafür bereit? Und wir als Christen?
Ja, in dem Zusammenhang ist bei uns immer in der persönlichen Kommunikation immer eines ganz wichtig, sola scriptura, was der Luther gesagt hat, also immer schauen, was in der Schrift steht, und ich glaube, dass die Bibel eigentlich das wichtigste Buch werden muss. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir gerade in der Zeit, wo wir sagen, wir wollen den Heiligen Geist, ist es ganz wichtig, dass wir uns auf die Bibel konzentrieren, von den Büchern her. Weil du kannst 1000 Bücher lesen und versuchen, jede Salbung, die jeder dieser Diener Gottes von Jesus bekommen hat, für dich einzufangen. Das ist ein Haschen nach Wind. Entscheidend ist, was hat Gott mir gegeben, weil der Paulus sagt ganz klar im 1. Korinther 8,1, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe erbaut. Das heißt, das ganze Wissen, der Schlüssel zum Herzen der Menschen, ist nicht unser Wissen, sondern unsere Liebe. Das bedeutet also, Gott ist die Liebe. Und wenn wir uns mit Gottes Wort und Gott ist das Wort beschäftigen, wird die Liebe uns erfüllen, weil wir Gott erkennen, wie er ist. Und das ist das Entscheidende. Lasst uns konzentrieren. Es ist schön und gut, einmal ein Buch zu lesen, das ist okay. Aber eigentlich brauchen wir kein Buch, weil der Lehrer, der beste und konzentrierteste Lehrer ist der Heilige Geist. Und selbst wenn ein gesalbter Diener eine super Botschaft empfängt, dann ist es für diesen Moment, für diesen Diener, durch diesen Diener an dem Ort. Ich muss nicht danach haschen, dass ich jetzt das einfange und das und jenes und den muss ich noch hören und den. Was sagt Gott dir jetzt? Und das erfährst du nur vom Heiligen Geist und dem Wort. Das Wort und der Geist. Und das ist so wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren. Und ich sage dir eins, ich lerne immer mehr das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und ich lerne auch eines, die Bibel legt sich selber aus. Die Schrift legt sich selber aus. Und wenn wir irgendetwas, irgendeinen Gedanken nicht in der Bibel finden, dann lass uns neue Gedanken fassen. Also ganz wichtig, lasst uns sich konzentrieren auf das Wort Gottes, weil das ist Geist und ist Leben. Und der Heilige Geist, den hast du in dir und er ist der beste Lehrer, den es gibt. Wenn es jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schilt. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Wie eine Meereswoge, die hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er von Gott etwas empfange. Jakobusbrief. Bitte lasst uns auf das Sola Scriptura. Nur die Schrift und nichts anderes und der Heilige Geist.
Frank, ob wir bereit sind, als Märtyrer zu sterben. Ich denke, wenn wir uns auf den Heiligen Geist einlassen und voll Geist werden, dann bedeutet das, dass wir immer mehr ihm ähnlich werden und verstehen, dass wir erkauft sind, dass wir ihm gehören und dass, wenn wir diese Welt, diese Hülle verlassen werden, uns viel, viel Schöneres erwartet. Das heißt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, in keinen Menschenverstand gekommen ist, was er für seine Kinder vorbereitet hat. Und das ist ein Unterschied. Leider, es gibt viele Glaubensrichtungen und Religionen und die ISIS, sage ich mal, haben auch den Glauben, die kommen in den Himmel und so weiter. Und deshalb haben sie auch kein Problem mit dem Sterben. Und die Christen, ihrem Glauben, meine, der Islam ist auch nach dem Christentum gekommen, da ist eine gewisse Ähnlichkeit von der Grundausrichtung. Aber wenn wir wirklich gläubig sind und auch in dem Geist wachsen und diese Gewissheit, der Glaube als Gewissheit und nicht in der Volksmund, Glauben heißt nicht wissen. Ja, du sagst, der Glaube ist die Gewissheit, dass uns was viel, viel Schöneres erwartet, dann haben wir gar keine Angst. Umgedreht, wenn wir Paulus hören, der sagt, ich sehne mich danach, dann kann man eigentlich gar nicht verstehen, wie kann das sein? Er sehnt sich danach, hier auszuscheiden. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Und daher, wenn wir in dem Geist wachsen, dann werden wir uns auch danach sehnen, hier auszuscheiden, um das wunderbare, herrliche zu erleben.
Vielen Dank, Adnan. Also, so ist diese Mahnung des Apostels an die Epheser auch eine sehr zeitgemäße Mahnung für uns. Wir müssen voll Geistes werden, wenn wir den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft gewachsen sein sollen. Ich glaube, dass das alles nicht zufällig passiert. Ich glaube, du glaubst es auch. Wir sind nicht zufällig beieinander. Wir sind nicht zufällig so, wirklich so konzentriert auf das Wort fixiert und auf den Heiligen Geist, immer wieder zurückzufinden zum Wort Gottes. Nicht, was sagt der Bibellehrer und der gesalbte Prediger, sondern was sagt Gott und vor allen Dingen, was sagt Gott heute zu mir? Und das ist das Entscheidende. Nicht, was hat er dem gesagt und dem gesagt, sondern heute zu mir. Und es geht nur im Gebet und im Studium des Wortes Gottes. Und dass wir uns dem Heiligen Geist hingeben. Und das muss die neue Qualität sein von Nachfolge. Dass wir sagen, Herr, was hast du heute für mich? Und nur auf das will ich hören.
Das ist ja deshalb wichtig, weil wir auch im Alltag alleine sind, ohne irgendeinen Prediger oder irgendwen, den wir fragen können, sondern wir müssen ja lernen, selber zu stehen in der Herausforderung, die uns im Alltag dann begegnet. Das ist ja die mehrheitliche Zeit.
Ja, absolut. Und das müssen wir üben, sonst können wir es dann nicht wirklich, wenn die Situation da ist. So, und jetzt möchte ich zurückkommen möchte ich zurückkommen. Und jetzt starten wir also weiter von da aus, von dem Fundament. Ich wollte das Fundament nochmal ganz fest machen, dass es klar ist. Und jetzt denke ich mal, können wir dann weitergehen. Heute ist das Erste, was wir lassen sollen. Es gibt totale No-Gos. Wenn wir sagen, wir wollen eins sein mit Jesus, wir möchten, dass der Geist Gottes uns erfüllt, mit Feuer in uns ist, dann gibt es No-Gos, die einfach nicht gehen mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt ja, werdet voll Geistes und betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, ist Gott und wir können ihn betrüben. Er ist in uns und er möchte in uns und durch uns wirken, aber wir können ihn betrüben, wir können ihn auch limitieren, wir können ihn auch ausschalten. Das erlaubt uns Gott, weil wir haben einen freien Willen. Wir können wirklich den Heiligen Geist ins Abseits stellen. Und dann unseren Weg gehen. Und dann wundern wir uns, wenn Gott unseren Weg nicht segnet. Gott hat kein Interesse an unseren Wegen, sondern nur Interesse an seinen. Da ist Gott ganz konsequent. Und jetzt, wir beginnen mit dem ersten No-Go, leget die Lüge ab. Wenn wir im Epheser 4 lesen, sagt der Paulus zunächst, was wir ablegen müssen und dann im Epheser 5, was wir tun müssen. Und das Erste, was wir ablegen müssen, sagt er, leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Ja, jetzt sei doch nicht so fundamental, so ein kleines Notlügelchen. Das kann doch nicht so schlimm sein, bevor ich einen anderen verletze, wenn ich ihm die Wahrheit sage. Ja, das ist jetzt unsere Meinung und es flüstert vielleicht auch irgendjemand aus der Finsternis dir ein, aber Gott nimmt unsere Sünde sehr, sehr, sehr ernst. Er möchte uns auch wirklich zeigen, wie ernst Gott es nimmt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, weil unsere Gesellschaft sagt, naja, das war jetzt eigentlich nur keine Lüge, das war nur Halbwahrheit. Man muss ja nicht immer schonungslos alles sagen. Ja, wir müssen nicht alles sagen, aber was wir sagen, muss die Wahrheit sein. Was wir sagen, muss die Wahrheit sein. Wir müssen nicht alles sagen. Aber was wir sagen, muss die Wahrheit sein. Wir müssen das schon sagen, was der Herr uns aufs Herz legt. Aber ganz wichtig, was wir sagen, muss die Wahrheit sein und vor allen Dingen in Liebe. Weil wirklich Korrektur zu geben für einen anderen Menschen geht ohne Liebe nicht. Wir werden ihn verletzen. Aber aus der Liebe heraus wird der Mensch das spüren. Die Kinder, wenn du deine Tochter korrigierst, wird sie wissen, die Mama liebt mich deswegen. In der Konsequenz ist das klar, weil Gott korrigiert uns, weil er uns liebt. Wenn mir das wurscht ist, was der Josua macht als Beispiel, dass mir der Josua egal ist als Mensch, dann sage ich, mach doch, was du möchtest, interessiert mich doch nicht. Renn da mit dem Kopf durch die Wand. Aber weil ich ihn liebe, werde ich sagen, du Josua, hör mal zu, denke mal über das und jenes nach. Und der Josua wird sagen, Mensch, weil er ein weiser Mann ist, wird er sagen, Reinhold, danke. Danke, dass du mich korrigiert hast. Korrigiere einen Toren und du wirst Schande ernten. Korrigiere einen weisen Mann und du wirst Dank ernten. Aber in Liebe. Das Motiv muss Liebe sein. Alles andere ist Manipulation. Also leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Das ist das Erste, was der Heilige Geist durch einen Apostel sagt. Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Das ist die erste Voraussetzung, um voll Heiligen Geistes zu werden. Wenn wir wirklich den Zustand in der Urgemeinde haben wollen, dann müssen wir Dinge ablegen. Und das Erste ist die Lüge. Das ist die erste Mahnung des Apostels. Nicht umsonst nennt er das als Erstes. Wollen wir voll Geistes werden, müssen wir mit allem Lügen und Trügen Betrügen den Abschied geben. Dann müssen wir wahr und klar werden, durch und durch. Und sind wir uns ehrlich, das ist eine Herausforderung für dich und für mich. Für mich zumindest, vielleicht für dich nicht, aber für mich ist es eine Herausforderung, zu sagen, nein, kein Lug und kein Betrug. Heiliger Geist, korrigier mich scharf. Und das hat er gemacht. Ich habe euch das Zeugnis erzählt da mit der Handwerkerrechnung. Ich habe gebetet und der Heilige Geist gesagt, da haben wir gleich was. Ja, und sofort habe ich ihn angerufen und habe das in Ordnung. Der Heilige Geist, der ist dann sofort dabei. Wenn du das möchtest, da freut er sich. Aber ist das denn nötig, den Kindern Gottes zu sagen, leget die Lüge ab und redet die Wahrheit? Jetzt muss man sagen, da ist dann der Urtext ein bisschen barmherziger. Weil er sagt, eigentlich heißt es, die Lüge abgelegt habend redet die Wahrheit. Das ist, wenn man den Urtext jetzt ganz genau auslegt. Die Lüge abgelegt habend redet die Wahrheit. Also der Heilige Geist ist ein Gentleman, der sagt, bestimmt hast du die Lüge abgelegt, weil du folgst jetzt Jesus noch. Ne? Ja, Heiliger Geist, ja. So machen wir es dann. Gell? Ihr wisst ja, wenn der kranke Büffel geht zu den gesunden Büffeln und sagt, wenn der Löwe kommt, lauft ja bitte nicht schneller wie ich, dann kann er mich nicht schlagen. Dann sagen die gesunden Büffeln, ja, so machen wir das, bis der Löwe kommt. Gell? Für einen Nachfolger Christi sollte die Lüge überwunden sein, der Vergangenheit angehören. Das ist ganz gewiss die Herausforderung. Das ist ganz gewiss die Herausforderung, weil unsere Gesellschaft lügt und betrügt. Wem soll man überhaupt noch vertrauen? Das ist heute das Problem. Es gibt aber keine Zukunft ohne Vertrauen. Wir müssen vertrauen. Und weil wir vertrauen müssen, weil die Gesellschaft genau weiß, ohne Vertrauen gibt es keine Zukunft, darum haben es die Betrüger so leicht. Weil wir müssen vertrauen. Es geht ohne dem nicht. Was für ein Glaubensheld war doch der Abraham. Mit Recht nennen wir ihn Vater des Glaubens. Und doch hat der Abraham gelogen, dass die Schwarten sich gebogen haben. 1. Mose 12,10, als er nach Ägypten zog, um der Not in Kanaan zu entgehen, da gab er sein Weib Sarah für seine Schwester aus, weil er für sein Leben fürchtete. Dann hat er gedacht, weil die Sarah war eine schöne Frau, hat er gedacht, die killen mich, damit sie meine Frau haben kann. Dann hat er einfach gesagt, das ist meine Schwester. Zum Schluss hat er dann gesagt, ja, es stimmt ja auch, sie ist ja meine Halbschwester. Ist ja tatsächlich, wenn wir es nachlesen, ist sie seine Halbschwester. Aber es war doch eine halbe Wahrheit und damit eine ganze Lüge. Und da müssen wir aufpassen. Es gibt keine halbe Wahrheit. Eine halbe Wahrheit ist immer eine ganze Lüge. Er hat gesagt, sie ist meine Schwester, stimmt gar nicht. Sie ist nur seine Halbschwester. Auch Jahre später, jetzt könnte man sagen, ja, da war Abraham noch nicht so geübt im Glauben. Da ist ihm das passiert. Aber auch Jahre später, dieselbe Geschichte, 1. Mose 20, also viele Kapitel später, kommt er ins Land Gerar und wieder gibt er Sarah für seine Schwester aus. Damals in Ägypten, da stand er noch am ersten Anfang seines Glaubenslebens. Aber was hat er jetzt alles für Erfahrung gemacht von der Treue und Gnade Gottes? Und trotzdem lügt Abraham wieder. Er sagt, wieder ist meine Schwester. Was für eine Schande für ihn vor Gott. Und er hat schließlich mit Gott von Angesicht zu Angesicht geredet, was keinem Menschen bisher erlaubt war. Da sehen wir, dass auch geheiligte und reife Persönlichkeiten noch fähig sind, Zuflucht zur Lüge zu nehmen, wenn es um ihren Vorteil geht. Ja, wenn ich den Glauben nicht habe, dass ich sage, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, entsteht mir ein Schaden. Und Gott ist nicht in der Lage, den Schaden in was Positives umzuwenden. Dann muss ich lügen, das ist klar. Das heißt, Lüge heißt eigentlich Abwesenheit von Glauben und Vertrauen. Ich vertraue Gott nicht, dass wenn ich die Wahrheit sage, mir kein größerer Schaden entsteht, als wenn ich es nicht sage. Wir müssen Gott glauben, dass wenn wir zur Wahrheit uns halten, dass wir nicht schlechter dastehen, als wenn wir lügen.
Das betrifft aber auch passiv Lügen dann. Ich kann vom Heiligen Geist getrennt sein, etwas zu sagen in einer Situation, um Klarheit reinzubringen, und ich tue es nicht, weil ich mich fürchte.
Ja, etwas nicht zu tun kann oft mal eine größere Sünde sein, als etwas zu tun. Unterlassungssünden gibt es auch. Es gibt Tatsünden und Unterlassungssünden. Ja, da sehen wir, dass auch geheiligte und reife Persönlichkeiten noch fähig sind, Zuflucht zur Lüge zu nehmen, wenn es um ihren Vorteil geht. Darum ist es sicherlich auch eine berechtigte Mahnung für uns, wenn der Apostel schreibt, leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ja, Lügen ist so gesellschaftsfähig und allgemein geworden, dass sogar Gläubige nichts mehr dabei finden, wenn sie die Unwahrheit sagen oder schreiben. Mit unseren Lügen stehen wir ja nicht nur vor unserer Umwelt, unserem Umfeld, unserer Gesellschaft, vielmehr stehen wir vor Gott. Und das ist das eigentlich Grausame. Wir haben es doch in all unserem Tun und Lassen mit ihm zu tun. Und Lügen und Trügen ist ein Gräuel vor Gott. Wer mit Lügen umgeht, der schließt sich selber von der Herrlichkeit aus. Kann das sein? Kann das sein, dass wir das ewige Leben verlieren, wenn wir lügen? Kann das wirklich sein? Aber Jesus ist doch für uns gestorben. Ja, lass uns einmal die Heilige Schrift dazu nachlesen. Insbesondere ist in der Offenbarung davon die Rede, dass die Lügner keinen Anteil haben an der Herrlichkeit des neuen Jerusalems, das heißt am Himmel. Wie bitte? Ja. Wie ernst heißt es im vorletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21,8? Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben, den Mördern und denen, die sexuell zügellos leben, allen, die Zauberei treiben und anderen Göttern nachlaufen, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und wiederum heißt es am Schluss des Kapitels Offenbarung 21, 27, doch wer Böses tut und die Sünde liebt, wer lügt und betrügt, der darf diese Stadt niemals betreten. Nur wer im Lebensbuch des Lammes steht, wird eingelassen. Ja, da muss man jetzt sagen, wie grausam ist die Botschaft vom heutigen Sonntag. Ich glaube, dass wenn unsere Lüge passiert ist und wir das bereuen und vor Gott gehen und in Jesu Namen um Vergebung bitten, wird uns Gott vergeben. Aber wenn wir nicht aufhören zu lügen und weiter lügen und immer wieder unseren Vorteil dadurch durch Lügen erkämpfen wollen, dann wird der Heilige Geist zunächst sich zurückziehen und auf Dauer wird der Teufel triumphieren. Ja, mehr Lügen, das wir erlauben. Und bitteschön, er ist der Vater der Lüge. Und wir müssen eines wissen, wenn eine Lüge durch diesen Mund kommt, dann hat der Vater der Lüge uns mehr kontrolliert in dem Moment, in dem kurzen Moment unseres Lebens, als der Heilige Geist. Und das ist das eigentlich Gefährliche. Wenn wir Lügen aussprechen, geben wir dem Teufel Raum, dann machen wir die Tür ein Stück auf und nochmal Lügen, noch ein weiteres Stück. Und je mehr wir die Tür aufmachen, umso mehr hat der Eingang in unser Herz. Und umso mehr wird er uns zerstören.
Nebenbei, die erste Sünde in der Bibel war eine Lüge. Nicht der Fall Adam und Evas, sondern vorher war die Lüge Satans.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Gott Lüge absolut hasst.
Wir sollten das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Ja.
Auch daran denken, dass die Lüge ist nicht ein zeitlich begrenzter Moment ist. Man hat gelogen, wenn man nicht Buße tut, hat man die Lüge in Existenz gerufen und die existiert. Man hat vor einem Jahr gelogen und wenn man keine Buße getan hat, ist die Lüge da. Und wenn man dreimal gelogen hat, die sind in Existenz. Und die bringen die Menschen in ihre Knechtschaft, weil derjenige, der gelogen hat, der denkt immer wieder an seine Lüge und er ist von der Lüge ergriffen. Und je mehr er gelogen hat, umso mehr er von dieser Macht ergriffen ist.
Und zwar früher ein Mitarbeiter, der, ich weiß es nicht mehr, wie der Dienst geheißen hat, die Bibeln in östliche Länder gebracht hat, hat mir dann ein Beispiel genannt von Lüge eben, als in einem Haus kontrolliert wurde, haben sie damals, glaube ich, Menschen, Juden versteckt und die trauten sich nicht zu lügen. Und das schränkt mein Verständnis ein, wo ich sage, in diesem Fall verleugne ich. Nein, ich habe niemanden versteckt. Es ist die Frage, ja, sollte man dann oder sollte man nicht? Ich denke, es sind Situationen, wo wirklich der Heilige Geist reden muss, einen führen muss und nicht das Gesetz, du darfst eigentlich nicht.
Das ist kein Gesetz, sondern der Vater der Lüge ist der Teufel. Und der Heilige Geist lügt nie. Und das ist eigentlich die schlauen Wege des Teufels, die uns suggerieren, wir tun was Gutes, indem wir hier momentan lügen. Das ändert nichts an der Sache, dass der Teufel der Vater der Lüge ist. Und wenn wir nochmal ganz kurz ein paar Minuten zurückgehen, auch wenn das um Leben und Tod geht und wir den Glauben haben, dass wenn wir hier ausscheiden, viel, viel, viel Besseres erleben werden und auch wenn die Menschen, die wir verstecken, auch gläubig sind, das gilt für sie genauso, dann ist es vom Teufel, der uns dazu verführt und sagt, lüge hier, dann wirst du deine Haut retten. Das hätte genauso Stephanus, hätte genauso Petrus oder Paulus auch lügen müssen einmal, damit er seine Haut rettet. Aber nachdem Petrus auch Jesus geleugnet hat, hat er dann mit seinem Leben bezahlt.
Wer fragt mich da? Bin ich dem Teufel Rechenschaft schuldig? ist es nicht der Teufel, der mich fragt, hast du hier Gläubige versteckt? Hast du hier Juden versteckt? Und gar nicht um meine Haut, sondern um deren Haut. Wer fragt mich?
Ich glaube, der Gedanke impliziert so ein Stück, dass du dich, ich glaube, der Grund dahinter, den wir denken, ist, wir müssen uns jetzt hier schützen durch diese Lüge oder wir müssen andere schützen. Ich glaube, wir sollten anders denken. Wir sollten denken, dass das hier generell gilt. Gott sagt generell, wir sollen nicht lügen und in der Situation einfach vertrauen, dass Gott eine andere Lösung hat als die, die wir jetzt sehen. Wir denken ja, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, werden die erwischt, die werden umgebracht oder was auch immer und es geschieht etwas sehr Negatives. Aber ich glaube, den Gedanken, den wir haben sollten, ist, dass Gott, wenn wir uns nach dem richten, was er uns sagt, dass er das tut, was wir nicht tun können und auch in der vielleicht nach unserem Verständnis aussichtslos erscheinende Situation eine Lösung hat, um uns zu bewahren. Ja.
Ja, gut, da gibt es jetzt viel zu sagen. Vielleicht machen wir es so, dass wir nach dem offiziellen Teil dann nochmal diskutieren. Wenn ich nur an die Situation der Hure Rahab denke, die zwei Botschafter versteckt hat. Darüber müssen wir reden. Wie sieht Gott das? Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wir machen jetzt noch kurz fertig und dann anschließend, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir darüber reden. Ja. So, und schließlich im letzten Kapitel, auf dem letzten Blatt der Bibel stehen die furchtbaren Worte, draußen vor den Toren der Stadt müssen alle Feinde Gottes bleiben, alle, die sich mit Zauberei abgeben, die sexuell zügellos leben, die Mörder, alle, die anderen Göttern nachlaufen, die gerne lügen und betrügen. Also jetzt kann man sagen, ja, Gott schmeißt alle Mörder in den Feuersee, aber wenn sie nicht Buße tun, wenn sie sich unter den Schutz des Blutes Jesu stellen, dann ist Gott bereit, sogar einen Mord zu vergeben. Natürlich müssen wir uns verantworten vor der Welt, aber Gott verzeiht und Gott vergibt auch. Aber wir sehen, mir geht es hier nur um eines, ich möchte jetzt nicht erschrecken, aber es geht nur um eines, dass wir erkennen, dass Lügen vor Gott ganz schwer wiegt. Warum? Weil sein größter Widersacher, der Teufel, der Vater der Lüge ist. Also lasst uns da den Heiligen Geist bitten, dass er uns die Kraft gibt, in der richtigen Situation nicht zu lügen. Und wir werden sehen. Man könnte jetzt sagen, ja, aber wenn jetzt die Rebekka das nicht gemacht hätte mit den beiden Söhnen, wir wissen, der Esau und der Isaak, und dann haben sie ihn betrogen, den Vater mit Fellen rum und so weiter. Was wäre gewesen? Gott hätte einen anderen Weg gehabt. Gott hätte seinen Plan zustande. Glauben wir, dass Gott seinen Plan nur durch unsere Lügen zustande bringt? Das ist ein Wahnsinn. Nein. Gott bringt seinen Plan so und so zustande. Wenn er diese beiden Juden retten will, dann wird er sie retten. Da brauche ich nicht lügen. Bin ich ganz sicher. Und wenn er sich vielleicht die zu sich holen wollte, dann habe ich das vielleicht verzögert, aber verhindert habe ich es nicht. Also da müssen wir aufpassen, da brauchen wir wirklich den Heiligen Geist. Das ist pauschal gar nicht zu beantworten, Angelika. Sicherlich kann man sich durch eine Unwahrheit kurzfristig einen Vorteil verschaffen, aber damit beschwert man sein Gewissen und betrübt den Heiligen Geist. Das wollen wir mitnehmen. Jede Lüge betrübt den Heiligen Geist. Natürlich vergibt mir Gott, aber nur so lange, wie mir es passiert. Wenn ich es vorsätzlich mache, dann wird es zunehmend schwieriger. Wenn das Lügen zu einer Gewohnheit wird, müssen wir uns fragen, wer wirklich unser Herr ist. Der Teufel ist schließlich der Vater der Lüge und er soll keinen Anteil von uns haben. Wenn wir lügen, machen wir Folgendes in unserem Herzen. Das ist es. Und der Teufel wartet da draußen und dann hat er Zugang. Und je mehr wir lügen, ja, umso mehr machen wir da auf. Und der Heilige Geist zieht sich zurück, weil wir können nicht miteinander wohnen. Der Heilige Geist wohnt nicht in einem Tempel, wo der Satan die Herrschaft hat. Das muss uns allen klar sein.
Heißt aber auch, wer nicht in der Liebe ist, der betrügt den Heiligen Geist.
Ja.
Ich glaube, mir liegt das die ganze Zeit auf der Zunge. Ich habe jetzt gewartet bis zum Schluss. Ich wollte Jesus 100% dienen. Ich habe gesagt, was kann ich für dich tun? Er hat gesagt, glaube mir. Und ich stundenlang und tagelang frage ich, was heißt das, glaube mir? Ich sage, ich habe alles für dich getan, lass mich machen. Und es geht dann automatisch, wenn ich 100%, wenn nur er wohnt, ist mein stündliches Gebet fast, sag mir, du wohnst in mir, sag mir, wenn irgendwas in dieser Wohnung ist, was dich stört, lass mich es wissen. und er handelt dann. Und ich glaube, in so einem Fall würde er sagen, das ist jetzt mein, was mir der Geist sagt, ich habe niemand hier, ich habe keine hier, weil ich aus Liebe gehandelt habe. Also, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass Jesus hier drin wohnt und seine Liebe drin wohnt. Ich kann dann gar nicht mehr anders, als ihm zu gefallen, Jesus gefallen. Ich will Jesus gefallen. Das liegt mir jetzt die ganze Zeit auf dem Herzen.
Danke, Erich. Wenn wir es recht bedenken, um was es sich bei einer Lüge wirklich handelt, dann werden wir der Mahnung des Apostels nachkommen, leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Oder wirst du sagen, ach was, so genau kann man das jetzt nicht nehmen, sei nicht so fundamental. Ja, natürlich, das können wir schon sagen, aber das tun auch leider viele, aber das habe ich auch schon von Gläubigen sagen hören, aber auf die Erfüllung mit dem Geiste Gottes wird man dann vergeblich warten. Das kann man auch von Gläubigen hören, ja, so schlimm ist das jetzt nicht, wir leben doch im Zeitalter der Gnade und Jesus ist doch für alle unsere Sünden gestorben, für die Vergangenen, für die Jetzigen, für die Zukünftigen. Ja, okay. Wie soll das gehen, dass ein Mensch voll Geisteswürde, der sich mit Lügen abgibt und sich mit dem Teufel einlässt? Denn Lügen und Betrügen sind Werke des Teufels, er ist der Vater der Lüge. Also das müssen wir uns bewusst machen, das wird der Heilige Geist nicht zulassen, dass er in den Tempel, dass wir in den Tempel, wo er wohnt, den Teufel reinlassen und er dann präsent ist. Der Heilige Geist wird sich zurückziehen. Liebe Geschwister, wollen wir wirklich voll Geistes werden, dann lasst uns die Lüge ablegen und die Wahrheit miteinander reden. Und ich sage dir, was passieren wird. Ich sage dir, was bei mir passiert ist und vielleicht hast du das auch schon erlebt. Ich sage dir, was bei dir passieren wird. Wenn du wirklich das ernst meinst und dir wird eine Lüge passieren, garantiert, morgen wahrscheinlich wird der Teufel dich schon verführen zu einer Lüge. Aber dann bring das in Ordnung. Wenn du zum Beispiel beim Banker bist und einen Kredit aufnehmen möchtest und du sagst nicht alles, wird der Teufel dich bestätigen und sagen, sag ihm das nicht. Ja, sag ihm das nicht, dass du da eine Unterhaltszahlung hast oder irgendwas, was weiß ich. Aber der Heilige Geist wird dir sagen, geh zurück und sag ihm, du hast ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich garantiere das. Der Heilige Geist wird dir so lange keine Ruhe lassen, bis du zurückgehst und sagst, ich habe ihm nicht die ganze Wahrheit gesagt, ich muss da noch im Monat 250 Euro Unterhalt zahlen. Ich habe sie angelogen. Und wenn du das nicht machst, wenn du darauf nicht reagierst, wird die Stimme des Heiligen Geistes leiser und leiser und leiser. Und er zieht sich zurück. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Dann haben wir den Heiligen Geist betrübt. Aber er gibt uns die Chance. Er wird uns nicht gleich verdammen. Um Gottes Willen, habe jetzt keine Angst. Verstehe mich bitte richtig. Der Heilige Geist wird aber sagen, du hast ihn angelogen, geh hin und sag ihm die Wahrheit. Und das ist schon alleine deswegen wird man in Zukunft die Wahrheit sagen, weil zurückzugehen und sagen, ich habe dich angelogen, Frank. Das ist peinlich. Das ist peinlich und das ist viel schlimmer, als vorher nicht zu lügen. Sergio, ich habe dich angelogen. Ha. Grausam. Das sind wir dem König der Wahrheit schuldig, das sind wir uns auch gegenseitig schuldig. Ich sage immer, und das ist jetzt bitte meine Erkenntnis, das Grausamste, was wir einem Menschen antun können, ist, dass er nicht die Wahrheit wert ist. Und das empfinden Menschen wirklich als tief verletzend, wenn sie nicht die Wahrheit wert sind. Wenn wir Menschen anlügen, dann hat er das Gefühl, ich bin ihm die Wahrheit nicht wert. Er glaubt, er könnte mich einfach so belügen. Das ist ganz, ganz schlimm, diese tiefe seelische Verletzung. Weißt du, wenn ein Mann seine Frau betrügt und sie hat ja damals ihren Geburtsnamen aufgegeben und hat seinen Namen angenommen und er betrügt sie, dann ist in aller Regel die Frau nicht mehr bereit, seinen Namen zu tragen, weil sie ihm nicht mehr vertraut und sie möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben und sie möchte auch seinen Namen nicht mehr tragen. Darum lassen die sich scheiden und nehmen den Geburtsnamen wieder an. Also für uns Menschen ist es schon grausam. Wie viel grausamer ist es für Gott, der für unsere Sünden gestorben ist? Das sind wir dem König der Wahrheit schuldig, das sind wir uns auch gegenseitig schuldig. Und Herr, gerade in der Situation möchte ich jetzt für uns alle beten, Heiliger Geist, dass du uns die Kraft gibst, jede Lüge abzulegen und jeder Situation, dass du uns die Kraft gibst, die Kraft der Wahrheit, die Kraft der Liebe, dass wir aufhören zu lügen und zu betrügen, dich zu betrüben, Heiliger Geist, dass du uns die Kraft gibst, die Wahrheit zu sagen und dass, wenn wir gelogen haben, dass wir Buße tun, umkehren und nicht mehr lügen und dass wir das in Ordnung bringen, dort, wo wir es in Ordnung bringen können, dass wir es in Ordnung bringen, weil damit entmachten wir den Vater der Lüge, den Teufel. Und ich danke dir, Vater, dass du uns allen die Kraft gibst, die Lüge abzulegen und alles, was durch Lügen an Schaden entstanden ist, wieder gut zu machen. Danke dafür, Heiliger Geist, in Jesu Namen. Das Schlimmste, das haben wir schon gesagt, wir sind doch untereinander Glieder. Somit gehören wir zusammen und brauchen einander. Und dieses Verhältnis setzt gegenseitiges Vertrauen voraus. Wie kann sich aber Vertrauen entwickeln, wenn keine Wahrheit und keine Wahrhaftigkeit bestehen? Ich habe vorgestern gepostet, Führung, die Basis jeglicher Führung ist Liebe. Wer nicht lieben kann, wer Menschen nicht lieben kann, sollte sie nicht führen, er wird sie manipulieren. Aber der Führungsstil wird geprägt von Wissen und Persönlichkeit. Und Persönlichkeit, Integrität, Wahrhaftigkeit und Gemeinschaftssinn, wo lernt man das? In der Schule nicht. Weißt du, wo man das lernt? In der Familie. Mit 7 Jahren ist in der Regel die Persönlichkeit zu über 90% abgeschlossen. Wenn unsere Kinder in der Familie das nicht lernen, Integrität, Wahrhaftigkeit, ja, den Egoismus zu überwinden, wo sollen sie es lernen? Das lernen sie später nicht mehr. Und es ist so wichtig, dass wir gerade in der Familie keine Lüge erlauben, dass wir dort jegliche Lüge sofort scharf korrigieren, dass die Kinder wissen, Lüge geht gar nicht, ist ein No-Go. Und da müssen wir wirklich konsequent sein und in Liebe auch das korrigieren. Legt die Lüge ab, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist von übel, sagt uns Gott. War dein Ja immer ein Ja, dein Nein immer ein Nein? Konnte man sich auf dein Wort unbedingt verlassen? Wie viele Geschäftslügen gibt es? So viele, dass manche meinen, gar nicht ohne diese auskommen zu können. Wie viele Höflichkeitslügen? Warum sagst du nicht ehrlich zu deinem Besucher, dass er dir im Augenblick zwar nicht gelegen komme, dass du dir aber ein Weilchen für ihn Zeit nehmen willst? Und dass man sagt, oh, mir passt jetzt gerade nicht, aber jetzt, wenn du da bist, komm schon rein, dann ratsch mal ein bisschen, aber ich muss dann eine Viertelstunde weitermachen. Dass man da einfach den Mut zur Wahrheit haben. Damit hast du der Höflichkeit nichts vergeben und bist dabei doch ehrlich geblieben. Ja, du kannst jetzt lügen und kannst sagen, oh, ich muss mit meiner Frau gleich weg, die muss ins Krankenhaus gefahren werden. Ich kann jetzt kurz sagen, das ist eine Lüge. Sag doch, du erwischst mich jetzt am linken Fuß, aber komm kurz rein. Aber Zeit habe ich nicht wirklich. Bitte, der Gunti möchte was sagen. Frank.
Nur was Lustiges, um das zu bekräftigen, was du gesagt hast, habe ich gehört von einer Bekannten, der Onkel, der hat allein gewohnt und immer wenn es klingelt hat er sich einen Hut aufgesetzt und einen Mantel angezogen. Weil wenn jemand draußen gestanden ist, der ihn nicht taugt hat, hat er gesagt, oh, ich muss gleich weg. Und wenn jemand draußen ist, der gesagt hat, ja, der passt, man hat gesagt, ich bin gerade gekommen, passt, du, gib mir einer.
Leider ist unser Wesen so von der Lüge in unserer heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft durchzogen, dass die Heilige Schrift, die wirklich nicht übertreibt, das ernste Wort ausspricht, alle Menschen sind Lügner. Ist ganz klar, weil wir natürlich, wenn wir Jesus nicht angenommen haben, im Herrschaftsbereich der Finsternis leben und der Herrscher dort ist der Vater der Lüge und da schließt sich dann der Kreis. Bis auf einen, der war kein Lügner, nie ist ein Betrug in seinem Munde gefunden worden. Er hat stets die Wahrheit gesagt. Er war und ist die Wahrheit selber, unser Herr und Meister, Jesus Christus. Halleluja. Ihm nachzufolgen heißt, der Wahrheit die Ehre geben, die Lüge ablegen und die Wahrheit reden. Willst du ihm wirklich nachfolgen, dann leg die Lüge ab, dann rede die Wahrheit unbedingt und in jedem Fall, ja. Aber es gibt auch Fälle, wo man lügen muss, sagst du. Nein, das stelle ich in Abrede. Lasst uns niemals denken, wir dürften lügen, um damit etwas Gutes zu erreichen. Lügen ist immer eine Sünde, Lügen ist immer vom Teufel. Und darum gilt es ganz allgemein, und in jedem Fall legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Willst du voll Geistes werden? Hier ist ein Hindernis, das beseitigt werden muss. Weg mit der Lüge in jeder Form und Gestalt. Willst du voll Geistes werden, dann heißt es vor allem, leget die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ja, dann möchte ich noch, dass der Adnan noch mit uns gemeinsam für Grafing betet, dass der Heilige Geist uns da führt. Der Fadi hat gestern einen sehr guten Vorschlag gemacht. Lass uns einfach beten darüber, was Gott für Grafing vorgesehen hat. Wir sind nicht umsonst in Grafing. Wir reisen nicht umsonst alle nach Grafing an. Offensichtlich hat Gott für Grafing einen Plan. Und da würde ich jetzt bitten, Adnan, dass du uns da im Gebet führst und das in den Gottesdienst soweit offiziell abschließt. Lass uns aufstehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.